wärme was auf davon irgendwann mal. Ja? Und ich hoffe, dass es auch gut ist und dass wir das alle genießen können. Ja? Ich weiß nicht, hat es für die englisch sprechenden Übersetzung, braucht es das? Okay, gut, super. Ich möchte eigentlich gern heute Abend an der Liebe von heute Morgen anknüpfen. Weil, wenn man von Gott spricht, dann kann man ja die Liebe gar nicht auslassen, nicht wahr? Sowieso. Und so möchte ich einfach eingangs einen Vers lesen, und der ist im Römer 8, 37. Und da spricht es von der Liebe Gottes. Und was sie bewirkt. Aber in dem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Die Liebe Gottes macht uns zu mehr als Überwindern. Und ich weiß gar nicht, wie das geht. Mehr als überwinden. Überwinden ist überwinden. Und noch mehr als überwinden ist das, was Gott uns hier verspricht. Und dafür will ich einfach noch Danke sagen und über dem Wort beten, und dann tauchen wir doch ein. Ha? Lieber Vater im Himmel, du bist ein Vater der Liebe und wir danken dir für das. Danke für deine Gegenwart, dass du hier bist, Herr Jesus, in deinem Geist, dass wir keine Waisen sind, sondern deine Familie. Und wir bitten dich, sprich zu uns durch dein Wort. Lass uns sehen, wie wir in deiner Liebe überwinden. In Jesu Namen. Amen. Den Vers, den wir eben gelesen haben, der sagt eigentlich aus, dass wir in der Liebe Jesu, in all dem, mehr als überwinden. Jetzt all dem ist das, wo du heute drin bist, in deinem Leben. Ganz gleich, ob es Schule, Arbeit, Familie, Beziehungen ist. In all dem bist du mehr als ein Überwinder in Jesus Christus, der dich liebt. Und was ich ein bisschen aufrollen will, ist, wie garantieren wir, dass diese Liebe in unserem Leben wirksam ist? Wie garantieren wir, dass es einfach nicht nur Worte sind auf Papier, sondern in unserem Leben effektiv übertragbar wird und erlebbar wird? Und das Erste und Wichtigste ist, wir müssen zuerst einmal sein. Ja? Wir müssen Menschen sein. Wir müssen hier sein, sonst geht Liebe nicht, nicht wahr? Und Gott sucht eine Beziehung mit uns als ein Gegenüber. Die Bibel sagt, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und Gott selbst ist Mensch geworden, weil er eine Beziehung im Gegenüber sucht. Und im 1. Thessaloniker 5, 23 lesen wir, was unser Wesen ausmacht. Nämlich dort schreibt Paulus: Gott bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, in dieser Reihenfolge. Und es sollte uns nicht erstaunen, dass unser Wesen ein dreifältiges Wesen ist, weil wir haben einen dreifältigen Gott, nicht wahr? Und dieser dreifältige Gott, Vater, Sohn und Geist, ist in einer innigen Liebesbeziehung seit jeher. Und wir dürfen an dieser Liebesbeziehung als Gegenüber teilhaben, als geschaffenes Gegenüber. Und wir werden eine Ewigkeit damit zubringen, diese Liebe immer mehr zu erfahren. Aber wie werden wir diese Liebe hier, heute, in unserem Leben so erfahren, dass sie uns andauernd transformiert? Dass wir in diesem Prozess der Verwandlung sind. Jesus sagt im Johannes 3,7: Erstaunt nicht, dass ich sage, ihr müsst wiedergeboren werden. Und ihr alle habt schon viel davon gehört. Ich möchte einfach da vielleicht an dieser Stelle ein bisschen betonen, dass wir eigentlich dreimal geboren werden. Schon mal drüber nachgedacht? Ja, die Frauen natürlich schon, ja. Wir werden geboren im Moment der Empfängnis. Im Idealfall aus einem Akt der Liebe werden wir. Wir beginnen zu sein. Dort im Mutterleib als ein physisches Wesen. Natürlich ist dort, in diesem Leib, der dort beginnt zu wachsen, ist die Seele schon drin. Auch der Geist ist schon drin, aber das kann sich noch nicht entfalten. Und meine Schwester, die heute Geburtstag hat, die, das wissen wir alle schon, aber sie kennt mich am längsten. Sie hat bei meiner Mama bereits die Hände auf den Bauch gelegt und mit mir in diesem Sinne, als Mensch, Kontakt aufgenommen. Das Kind, das wissen wir ja, erlebt schon vieles im Mutterleib. Aber meine Seele konnte sich dort nicht entfalten. Sie hatten keine Ahnung, wer ich wirklich sein würde. Ob sie mich dann gewollt hätten, wäre eine andere Frage gewesen. Und das ist die erste Geburt dort im Mutterleib. Aber dann kommt die zweite Geburt und das ist, wenn wir zur Welt kommen und wir sagen ja, das Licht der Welt erblicken. Mit meinem ersten Schrei hat sich meine Seele entfaltet, mit dem ersten Atemzug. Sie war schon drin, aber sie konnte sich erst dann entfalten. Und erst dann konnte meine Familie mit mir erst wirklich Kontakt aufnehmen. Erst dann konnten sich diese Beziehung entfalten. Und jetzt sagt Jesus, ihr müsst wiedergeboren werden. Und warum so zwingend? Weil die einzige Alternative zu nicht geboren werden ist Tod. Bleibt das Kind im Mutterleib, wird beides sterben. Das Kind und die Mutter vergiftet. Wenn wir in dieser Welt nicht wiedergeboren werden, in der dritten Dimension, im Geist, werden wir sterben. Jesus sagt, ihr müsst wiedergeboren werden. Das Kind muss rauskommen, sonst sterben wir. Wir sterben mit dieser Welt. Wir müssen in die geistliche Dimension durchdringen. Wir werden immer gefangen sein. In dem dunklen Leib dieser Welt, ohne das Licht je zu sehen, wenn wir nicht wiedergeboren werden. Und ich denke, wir alle hier drin, wir sind an einer christlichen Freizeit. Ich gehe davon aus, dass wir alle wiedergeboren sind, nicht wahr? In Jesus Christus. Und wir sind durch das in eine neue Realität hineingekommen. Und wir sind durch das in eine neue Familie hereingekommen. Geburt bedeutet immer, dass Familie auf dich wartet. Und nur in der Familie wirst du überwinden können. Nur in der Familie wirst du dich entwickeln können. Nur in der Familie wirst du Liebe erfahren können. Und geboren werden, in eine Familie geboren werden, bedeutet, dass ein Kind unheimlich viel lernen muss, nicht wahr? Es bedeutet zu wachsen. Es bedeutet, sich Herausforderungen stellen zu müssen, sie zu meistern. Was ist die wichtigste Voraussetzung, dass sich ein Baby entwickeln kann? Liebe. Eine gesunde Familie, eine liebevolle Familie. Man hat, ich habe mal gehört, dass man Babys, im Osten hat man das mal gemacht, im Kommunismus, dass man die nur gefüttert hat, ohne Liebe. Die gehen ein. Sie sterben. Was ist die wichtigste Voraussetzung, dass ein Christ, ein wiedergeborener Christ wachsen kann? Eine liebevolle Familie. Dort, nur dort können wir Überwinder sein. Und wir sehen das eigentlich von Anfang an. Wenn wir die erste Gemeinde dort in Jerusalem vor 2000 Jahren anschauen, dann sehen wir das dort ganz klar. Die Jünger Jesu hatten von ihm gelernt, gesehen, was eine funktionale Familie ist. Denn er war immer eins mit dem Vater und mit dem Geist, total verbunden. Sie sahen, wie er mit Menschen umging, wie er Menschen förderte. Und am Tag der Pfingsten, als sie mit Heiligem Geist erfüllt wurden, da zündete es. 3000 Menschen kamen zum Glauben und die 120, die dort gebetet hatten und erfüllt waren mit Heiligem Geist, die begannen sofort, diese Babys aufzunehmen, sie zu lieben. Sie wachsen zu sehen, sie zu unterstützen, mit ihnen voranzugehen. Sie wurden Gottes Familie und das ist so wichtig. Nur dort konnten diese Menschen beginnen, Überwinder zu werden. Und bis heute hat sich nichts daran geändert. Wer sich ein Christ nennt, wer sagt, dass er ein Nachfolger Jesu ist, muss alles, aber wirklich alles daran setzen, dass er ein lebendiges Teil von Gottes Familie ist. Ich geriet immer in große Schwierigkeiten zu Hause, wenn ich mich vor der Arbeit drückte. Und ich habe es öfters versucht. Aber ich kriegte Schwierigkeiten. Siehst du, Gott ruft uns in eine Familie. Und wir haben das Vorrecht, Teil von Gottes Familie zu sein. Wir haben Vorrecht, das miteinander auszuleben und zu erfahren. Und eine gesunde Familie ist die wichtigste Voraussetzung, dass ein Neugeborenes, dass ein Wiedergeborenes wirklich wachsen kann und sich entwickeln kann. Es braucht Liebe, auch wenn es schreit. Und manchmal hat es Schreihälse, nicht wahr? Auch in der Gemeinde. Wir dürfen sie lieben. Gerade wenn ihr ältere Geschwister seid, ihr seid berufen, sie zu lieben. Manchmal stinken sie. Wir sind gerufen, sie zu lieben und sie zu unterstützen. Denn so wirst nicht nur du zum Überwinder, sondern auch die nächste Generation. Und das wollen wir sein, nicht wahr? Ob wir in Deutschland, in der Schweiz oder in den USA sind, wir wollen ein solches Klima, wir wollen eine solche Familie. Wir wollen das für uns selbst und wir wollen das für die anderen. In Familie geht es immer um wachsende Beziehung. Wachsende Beziehung zum Vater, wachsende Beziehung zu den Geschwistern und wachsende Beziehung zu neuen Familienmitgliedern. Es geht am Ende darum, dass wir in Reife und Verantwortung wachsen, nicht wahr? Ist doch ganz natürlich. Es geht darum, dass wir unseren Platz finden in der Familie. Dass wir uns einordnen können, dass wir einander segnen können. Damit nicht nur wir, sondern damit auch andere ihren Platz finden. Im Hebräer 10,24 heißt es, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das ist Familie. Und Familie ist die wichtigste, liebevolle Familie ist die wichtigste Voraussetzung für gesundes Wachstum. Und ich denke, wenn ich das hier heute der Calvary Chapel von Hannover sagen kann, der Kaunania, dann spreche ich zu einer gesunden Familie. Es ist so ein Segen, hier mit euch zu sein, mit euch Gemeinschaft zu haben. Aber wir haben immer Raum zum Wachsen, nicht wahr? In dieser Familie erleben wir große Herausforderungen auch. Es sind die Herausforderungen eines neuen Lebens. Und die Herausforderungen sind eigentlich drei, die ich herausstreichen will. Wir leben in einem sterblichen Körper. Die Körper, die wir haben, sind auf Tod programmiert. Und gleichzeitig ist unser geistlicher Mensch auf ewiges Leben programmiert. Stirbt nie. Das ist eine Herausforderung, denn es ist ein Widerspruch in sich. Wir haben dieses neue Leben nicht nur in einem sterbenden Körper, sondern zweitens in einer tödlich infizierten Welt. Diese Welt ist im Sterben. Und wir sind von diesem sterbenden Kosmos umgeben. Und drittens haben wir dieses neues Leben im Angesicht eines mächtigen Feindes, der uns hasst, der uns zerstören will. Und in alledem, sterblicher Körper, tödlich infizierte Welt, mächtiger Feind, in alledem sind wir weit mehr als Überwinder in dem, der uns geliebt hat. Wie stellen wir uns diesen Herausforderungen? Die Tatsache, dass wir einen sterblichen Körper haben und einen ewig lebenden Geist, das ist ein Widerspruch, nicht wahr? Wir sind gleichzeitig Bürger dieser Welt, Deutsche, Schweizer, US-Bürger, Briten, was auch immer, und Himmelsbürger. Und das sind ziemliche Widersprüche. Weil alles Irdische ist vergänglich, aber das Himmlische ist unvergänglich. Wie gehen wir mit diesen Gegensätzen um? Wie stellen wir sicher, dass die ewigen, unvergänglichen Dinge unser Leben beherrscht und nicht die vergänglichen, sterbenden Dinge dieser Welt? Und die Antwort ist eigentlich eine einfache, wir kennen sie bestimmt alle. Du legst den sterbenden Menschen, mit denen du durch den Körper noch verbunden bist, heute schon ins Grab. Nicht wahr? Letzte Woche wurden Leute hier getauft, nicht wahr? Das brachten sie zum Ausdruck. Ich bin mit Christus gestorben. Ich begrabe den alten Kerl. Und ich auferstehe im Glauben an sein Leben, an das neue Leben. Nicht nur das neue Leben, sondern die neue Familie. Eine neue Realität. Und wenn wir diesen sterbenden Menschen, mit dem wir noch verbunden sind, überwinden wollen, dann braucht es eine tägliche Entscheidung, ihn ins Grab zu legen. Und dann, und nur dann, werden wir das Leben mit ihm in vollen Zügen genießen können. Und das ist eine Herausforderung. Und wir können dieser Herausforderung nur in einem begegnen, indem wir die Familie pflegen. Wir müssen den Umgang mit Brüdern und Schwestern pflegen. Sonst wird dieser alte, stinkende Kerl, der alte Mensch, in unserem Leben seine klammen, kalten Finger um uns schließen und uns beherrschen. Und nur in der Gemeinschaft bekommen wir diese Ermunterung, diese Zurechtweisung, diese Ermahnung, diese Unterstützung, dass wir diese Herausforderung überwinden können. Die zweite Herausforderung ist, wir leben in einer tödlich infizierten Welt. Und man kann das Analoge zum Kind wirklich wieder gebrauchen. Wenn ein Baby zur Welt kommt, im Mutterleib drin, ist es keimfrei. Der Moment, wo es draußen ist, Mensch, Bakterien, Viren, Pilze, jede Mutter kann davon ein Lied singen und jeder Vater auch. Diese Umwelt ist infiziert, aber für geistliche Menschen, wiedergeborenen Geist, wir leben in einer tödlich infizierten Umwelt. Und für uns sind es nicht Bakterien, Viren, Pilze, die so gefährlich sind, sondern falsche Traditionen, Philosophien, die Grundsätze dieser Welt. Manchmal ganz einfach Politik. Politik kann das vereinnahmen in einem Maß, wo sie uns ganz einfach von Gott wegzieht. Das ist unsere Gefahr. Und allzu leicht werden auch wir infiziert von diesen Dingen. Die große Gefahr für den geistlichen Menschen sind nicht bakterielle oder Vireninfektionen. Nee, die große Gefahr ist die Infektion mit den Philosophien dieser Welt, mit den Grundsätzen dieser Welt. Und Paulus schreibt an die Kolosser, habt Acht, dass auch niemand beraubt wird durch die Philosophie und Lehrenbetrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Und Kolosser 2,8. Und wieder, wie können wir uns gegen diese Gefahr wehren? Die Antwort bleibt dieselbe. Wir brauchen unsere Familie. Es geht nicht ohne Familie. Es geht nicht ohne ältere Brüder und Schwestern. Es geht nicht ohne einen Ort, wo wir bereit sind, wir haben heute Morgen darüber gesprochen, wo wir Rechenschaft ablegen über unser Leben. Wo wir echt sind, wo wir transparent sind, wo wir uns nicht zu verstellen brauchen, wo wir angenommen sind, so wie wir sind. Und wo wir bereit sind, uns zu demütigen unter Gottes Wort, unter seine gewaltige Hand. Wir haben so ein Vorrecht, dass wir Familie Gottes haben dürfen und in ihr wachsen dürfen. Und drittens, wir leben, wir werden geboren und als geistliche Wesen und wir sind sofort mit einem mächtigen Feind konfrontiert, nicht wahr? Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern die Welt, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Und heute werden Kinder in die physische Welt geboren und sie sind so vor Gefahr, getötet zu werden von Boko Haram, von ISIS. Das ist heute eine Gefahr. Aber für den geistlichen Menschen ist sie mindestens ebenso groß. Sie ist größer. Satan und seine Dämonen sind hinter uns her. Ich hätte fast gesagt, darauf könnt ihr einen lassen. Da könnt ihr sicher sein. Der lässt nicht locker. Der will nicht, dass du dich gesund entwickelst. Der ist schlimmer als jede Infektion und jeder Pilz. Er geht ganz persönlich, denken die sich Dinge aus, wie die sich kriegen können. Wir haben in der Wiedergeburt als geistliche Menschen einen sehr mächtigen Feind bekommen. Und er kommt zu stehlen, zu töten und zu verderben. Er will nicht, dass du gesund wächst in Jesus Christus. Er will nicht, dass du ein Leben führst als Überwinder. Er will dich überwinden. Er will dich knebeln. Er will dich zu Fall bringen. Er will dich weg von Gott bringen und weg von Gottes Familie. Der große Trost in dem ist, Jesus ist diesem Feind begegnet. Und weißt du, wie er ihm begegnet ist? Auf dieselbe Art und Weise wie wir. Als Mensch. Mit genau den gleichen Voraussetzungen. Ohne Sünde, aber als Mensch. Und er hatte einfach wie wir Gottes Wort und den Geist Gottes. So ist er dem Teufel begegnet. Und wir sehen das auch in Matthäus 4. Wie er mit Gottes Wort in der Versuchung dem Teufel begegnete. Wir auch. Wir haben seinen Geist, wir haben sein Wort. Wir haben eine Beziehung zum Vater, wie er. Und wir können uns dieser Situation stellen. Denn die Kunstgriffe des Teufels sind uns nicht unbekannt, nicht wahr? Er will ganz einfach dich aus Gottes Familie bringen. Weißt du, und ich staune, ich kenne so viele Christen, die keine Gemeinschaft pflegen. Ach, ich wurde verletzt. Das ist so eine Lüge. Wenn du verletzt bist, dann schau, dass du geheilt wirst. Und du wirst nicht geheilt ohne deine Familie. Nee, es wird nur schlimmer. Das ist normalerweise der Stolz des Lebens, der jemand hindert, Gemeinschaft mit Geschwistern zu haben. Aber es gibt auch noch die Lust der Augen und die Lust des Fleisches, nicht wahr? Also, der Feind hat mehrere Wege, um auf uns einzuwirken. Und da gäbe es bestimmt viel zu sagen. Aber was ich ganz bestimmt sagen möchte heute Abend, Gott hat uns für diese Situation, für diesen Feind alles gegeben, um ihm zu widerstehen. Eine komplette Waffenrüstung. Und ihr alle kennt Epheser 6, nicht wahr, mit den verschiedenen Teilen der Waffenrüstung, den Gurt des Glaubens und den Helm des Heils, Schild der Gerechtigkeit, Füße der Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben, Schild des Glaubens, Schwert des Geistes mit anhaltendem Gebet. So. Und wie stellen wir sicher, dass wir diese Rüstung anhaben? Geht nur in der Familie. Weil in der Familie Gottes lernen wir, diese Rüstung zu tragen. Stell dir vor, jemand geht in den Kampf und er vergisst den Helm. Gut, einen Mitkämpfer zu haben, der sagt, hey, dein Helm musst du mitnehmen in die Schlacht. Vergiss den Schild. Hey, Junge, geh nicht ohne Schild. Hast du eine Wand weg oder was ist los? Wir brauchen unsere Dinge und wir brauchen die Familie, die uns hilft. Wir können das nicht allein. Wir brauchen guten Umgang in einer liebevollen Familie, sonst werden wir uns nicht entwickeln. Das gilt für jedes Kind, das gilt für jeden Christen. Wir haben ein neues Leben als Christen. Wir leben in einer neuen Realität. Und wir müssen in der Familie sein, wenn wir in diesen Umständen überwinden wollen. Wie erkenne ich Gottes Familie? Ja, wir reden von Familie. Was sind die Merkmale von Gottes Familie? Und ich meine, wenn wir diese Frage stellen, natürlich, die Bibel hat die Antwort. Und am besten schauen wir in der Apostelgeschichte nach, wie es dort aussieht. Und ich denke, gute Merkmale von Gottes Familie sehen wir in Apostelgeschichte 2,42. Wir sehen zuerst im Vers 38, dass sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist am Pfingsten. Aber dann in 2,42 heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Kennzeichen, Merkmale einer gesunden Familie. Menschen, die die Fülle des Geistes suchen. Und ich spüre das hier. In dieser Gemeinschaft hier heute Abend suchen wir die Fülle des Geistes. Wir wollen mit ihm erfüllt sein. Und das ist ein Merkmal einer gesunden Gemeinde. In der ersten Gemeinde war es sogar so, dann als sie wieder beteten, ich mag diese Stelle so, ich denke, es ist... Ja, als sie verfolgt wurden, da beteten sie wieder und sie hatten Furcht und sie wurden von Neuem erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es ist so wichtig, dass wir das suchen. Dass wir die Fülle des Geistes suchen. Und dann heißt es, sie blieben in der Lehre der Apostel. Und das ist natürlich die Lehre der Bibel. Und das ist ein weiteres Merkmal. Neben der Fülle des Geistes. Vielleicht ist es auch das erste Merkmal. Ich finde es aber hier interessant, ganz interessant, dass es heißt, die Lehre der Apostel und nicht die Lehre der Bibel. Die Lehre der Schriften. Und man kann bestimmt verschiedene Gründe dafür nennen. Ein Grund ist aber bestimmt dieser. Es geht um geistliche Führerschaft. Die Apostel waren die geistlichen Führer der jungen Gemeinde. Und in diesem Zusammenhang hatte Petrus dort in Jerusalem, wie wir sehen, eine Schlüsselrolle. Aber Eine gesunde geistliche Familie lehrt das Wort Gottes und versteht das Prinzip von geistlicher Führerschaft. Wo eine Familie sich dem Wort Gottes und geistlicher Führerschaft unterordnet, kann Gottes Segen fließen. In jeder Familie, wo Führerschaft nicht klar definiert ist, ist Unruhe drin. Ihr habt das schon gesehen. Wenn nicht klar definiert ist, wo Führerschaft ist, kommt Unruhe hinein. Das Wort Gottes und eine gute geistliche Führerschaft ist ein weiteres Merkmal einer gesunden Familie. Und es ist der Ort, wo Überwinder hervorkommen können. Und daher, tu das. Wir brauchen diese Gemeinschaften, die die Fülle des Geistes sucht. Wir brauchen Gemeinschaften, die sich am Wort Gottes orientieren. Und daher lehren wir an der Calvary auch durch die Bibel hindurch. Und wir brauchen Gemeinschaften, die das Prinzip von geistlicher Führerschaft verstehen. Wir sind keine Demokratie. Und wir sind auch keine, keine Diktatur. Danke, wer hat das gesagt? Sehr gut. Gott führt das. Und dann drittens, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Weißt du, die Familie Gottes ist keine Gemeinschaft von Fremden. Wir sind nicht eine Gemeinschaft von Fremden, die sich einmal in der Woche treffen. Es war vor 2000 Jahren nicht so, und wenn wir das heute so pflegen, es tut mir leid, dann stimmt was nicht. Wenn wir unsere Geschwister nur am Sonntagmorgen sehen, ich bin davon überzeugt, dann stimmt das nicht. Denn ich lese hier von der ersten Gemeinde, sie trafen sich täglich. Ich bin mir bewusst, das können wir sehr wahrscheinlich nicht. Aber wir können es mehr als einmal in der Woche. Denn wir brauchen einander. Jedes Glied in der Familie ist wichtig. Keiner von euch ist unwichtig. Und wo ihr nicht drin seid, da wird ein anderes Glied leiden. Da könnt ihr sicher sein. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Und wie im gleichen Kapitel lesen wir, sie waren beständig und einmütig im Tempel oder sie trafen sich in den Häusern zum Brotbrechen und freuten sich an Gott. Ist das nicht cool? Wo wir Gemeinschaft pflegen. Wo wir die Familie Gottes als Quelle sehen, dass wir Überwinder sein können, dass wir Gottes Liebe erfahren können, da kann auch Heilung in unser Leben fließen, dann kann Gottes Segen fließen. Und das ist ein weiteres Merkmal für eine gesunde Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die er über Winter hervorbringt. Die Familie Gottes. Und darum tu das. Tu das. Ich fordere dich auf. Tu das. Bleibe beständig in der Gemeinschaft. Es ist der einzigste Ort. Der wirklich einzigste Ort, wo du Wachstum erfährst. Du wirst es allein nicht hinkriegen. Du brauchst geistliche Väter und Mütter. Du brauchst die Familie. Und es ist notwendig, dass du dich den Jüngeren zuwendest. Wir sind dazu berufen. Das vierte Merkmal, sie blieben beständig im Brotbrechen. Brich das Brot, trink den Wein, lass Jesus dein Ein und Alles sein. Wenn wir das Brot brechen, dann verkündigen wir seinen Tod und damit unser Leben. Wenn wir den Saft trinken, dann trinken wir sein Leben. Neues Leben. Wir verkünden das. Und sie blieben beständig darin. Bleib du beständig darin. Und fünftens, sie blieben beständig in den Gebeten. Sie beteten persönlich und sie beteten gemeinschaftlich. Und wir sehen das so oft in der Apostelgeschichte, wie die Menschen miteinander beteten. Wir sehen, wie Petrus und Johannes um 3 Uhr nachmittags in den Tempel hinaufgehen für die Stunde des Gebets, nicht wahr? Die Stunde des Gebets. Was für eine wundervolle Sache. Die Gebetstreffen sind die schlechtest besuchten Treffen in der Gemeinde. Habt ihr das gewusst? Aber gleichzeitig sind es die allerwichtigsten. Der Heilige Geist fiel auf die Gläubigen in einem Gebetstreffen. Sie blieben beständig im Gebet. Ein weiteres Merkmal von Gottes Familie. Hey, das ist der Ort, wo wir zu Überwindern werden. Als aktives Teil von Gottes Familie, als aktives Teil vom Körper Christi. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich will nicht von Überaktivität hier sprechen, überhaupt nicht. Ich spreche einfach davon, mit eingebunden zu sein, ein Teil davon zu sein. Nicht vorne außen zu stehen, einfach teilzunehmen. Das sind die Merkmale. Die Fülle des Geistes, die Lehre der Apostel, die beständige Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Wer will nicht ein Überwinder sein? Oder hat es irgendjemand hier, der sagt, ich möchte so gern ein Verlierer sein? Wünscht mir so sehr, ein Verlierer zu sein. Weil ich kann dir sagen, du wirst verlieren ohne deine Familie. Wir brauchen unsere Familie. Als Überwinder durch die Liebe Gottes stehen wir in einer höheren Realität. Wir sind ein lebendiges Teil von Gottes Familie, die nie vergeht. Und du wirst überwinden. In Gottes Familie, in der Liebe Gottes, die uns dort gibt. Aber in dem allen, in all dem, wo du drin steckst, in dem allen überwinden wir weit. Sind wir mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat. Bleib in dieser Liebe, bleib in Gottes Familie. Dort überwinden wir. Lieber Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir dich, und manchmal getraue ich mich das kaum zu sagen, dich unseren großen Bruder nennen dürfen. Und dass wir in dir ein solches Vorbild haben. Wir danken dir, Vater, dass wir uns deiner Liebe so sicher sein dürfen. Dass du sie ausgegossen hast in unsere Herzen. Und wir danken dir, dass du uns Familie gibst. Ein Ort, wo wir wachsen und gedeihen können. Ein Ort, wo die Atmosphäre deiner Liebe regiert. Lass uns immer dort verweilen, damit wir in dir überwinden. In Jesu Namen. Amen.